Hallo und herzlich willkommen beim Fnordfunk. Wir sind heute 15 Sekunden zu früh auf Sendung. Heute ist der Fnordfunk Nummer 16. Im Studio sind Tanjev
und Martin.
Und unser Thema heute sind die Suchmaschinen.
Ja, wenn man den Fnordfunk in Google eingibt zum Beispiel oder in einer anderen Suchmaschine, kriegt man innerhalb von Sekunden, Bruchteilen, die richtige Internetseite, die richtige Webpage geliefert, nämlich fnordfunk.cccmz.de. Dort erfährt man dann, dass der Fnordfunk die Radiosendung des Chaos Computer Clubs Mainz hier auf Radio Rheinwelle ist. Aber woher weiß die Suchmaschine das so schnell, wo es doch zig Milliarden von Webseiten gibt? Wie findet die das so schnell? Und genau das ist das Thema der heutigen Sendung.
Viel Spaß. Genau. Wir fangen jetzt erstmal an mit ein bisschen Musik. Viel Spaß damit. Ihr seid beim Fnordfunk gelandet, die Sendung des Chaos Computer Club Mainz, hier auf Radio Rheinwelle 92,5 am 23. Juli. Unser Thema sind heute die Suchmaschinen. Wenn ihr Fnordfunk in einer Suchmaschine eingibt, dann landet ihr sofort und unmittelbar auf unserer Seite fnordfunk.cccmz.de. Aber woher weiß die Suchmaschine eigentlich, wo ihr eigentlich hin wollt? Früher gab es keine Suchmaschinen, Martin.
Ja, ganz am Anfang war das Internet noch ein sehr überschaubarer Ort, wo, sagen wir mal, jeder jeden kannte. Als das losging mit der Vernetzung der Rechner, waren es zuerst 4 Universitäten in Amerika, die sich vernetzten. Die Verbindungen waren noch langsam, das Übertragen von Daten dauerte noch, es war nur Text, es gab keine Bilder und keine Musik.
Die haben einfach Telefonleitungen benutzt.
Einfach Telefonleitungen genutzt, ganz genau. Und da es wenig Teilnehmer gab und wenig Daten, gab es auch eigentlich keinen Grund zu suchen. Man kannte sich, man wusste, wo etwas war. Als es dann anfing, etwas zu wachsen und immer mehr Rechner vernetzt wurden, wurde es doch etwas unübersichtlich. Dann begann man zunächst ganz simpel per Hand einfach mal Listen zu führen. Der Rechner hängt da dran und da ist das zu finden. Und
das hat man sich so ein bisschen aufgeschrieben, damit man sich das besser merken konnte.
Genau.
Und das nicht immer vergisst. Seit wann gab es denn das World Wide Web eigentlich? Das war auch Anfang der 90er irgendwann, ne?
Ja, das war eigentlich schon früher, wurden die Grundsteine gelegt. Anfang der 90er begann dann der Boom, dass es einfach auch für Privatleute verfügbar war, den Zugriff dazu zu bekommen und dass auch immer mehr Firmen mit kommerziellem Interesse ins Netz gingen und es halt nicht mehr nur noch Akademie, Forschung, Hochschulen, Militär waren wie in den Anfangszeiten. Und aus diesen manuell verwalteten Listen der Anfangszeit kam man dann irgendwann auf die Idee, wir sind ja eigentlich schön blöd, wenn wir das alles per Hand machen, wozu haben wir denn Rechner? Und man schrieb sich dann kleine Programme, die einfach sagten, naja, jetzt schau mal einmal im Monat nach auf dem Rechner von Karl-Heinz, was der da Neues drauf hat, und dann schreib's in die Liste. Und dann ist man einmal im Monat oder so, hat man das Programm das dann updaten lassen und hat sich dann seine Listen aufgebaut, wo dann stand, zu welchem Thema wo etwas zu finden ist.
Und dann hatte man im Computer eine Liste und wenn man was suchte, konnte man dann in dieser Liste einfach suchen und kriegte dann halt raus, beim Karl-Heinz ist da was, das könnte mich interessieren.
Genau, das war...
Weil da ist der Suchbegriff auf dem seiner Seite irgendwie.
Genau, das waren dann so die Anfänge, die Systeme da, Archie, Gopher, Veronica, mal ein paar Namen zu nennen, kennt heute keiner mehr.
Nee.
Aber das waren so die ersten Vorläufer von dem, was man heute unter Suchmaschinen versteht.
Das waren das noch keine vollwertigen Suchmaschinen?
Ja, es waren ja noch keine vollwertigen Suchmaschinen, da du ja im Prinzip lokal mehr oder weniger Listen hattest, wie ein Telefonbuch, kann man sagen.
Die Suchmaschine für dich, oder diese Maschine für dich aber dann aktualisiert hat.
Genau, und das waren auch nicht alles Volltext. Manche haben halt nur die Namen von Dateien gesucht, aber dass man nicht gucken könnte, was in Dateien drinsteht, das kam dann alles so nach und nach.
Ah ja.
Und Mitte der 90er, als das Internet so seine erste Blüte entgegenstrebte, da gab es dann den großen Boom und die ganzen Suchmaschinen, viele von denen kennen wir heute noch, manche nicht mehr. Alta Vista, Lycos, Infoseek und wie sie alle heißen, kamen also dann auf den Markt.
Manche kennt man noch.
Manche kennt man noch, andere sind untergegangen oder geschluckt worden. Und langsam wurde das dann auch ein gewisser umkämpfter Markt, wo je größer das Netz wurde, umso mehr musste man sich Mühe geben, da sinnvolle Wege zu finden, die gewünschte Informationen schnell und sicher zu finden. Und dann gab es halt Konkurrenz.
Ja gut, was hat denn so ein Suchmaschinenbetreiber davon, dass der mir eine Suchmaschine anbietet? Weil die ist ja normalerweise kostenlos.
Ja, die Suchmaschinen an sich sind kostenlos, aber ja, Suchmaschinenbetreiber können da zum Beispiel natürlich mal Werbung reinpacken. Wenn man bei den meisten Suchmaschinen, bei Google, die heute bekannteste, hat man ja oft, wenn man sucht, neben noch so kleine Anzeigen dann platziert, passend zum Suchwort. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel hier nach Radio Rheinwelle sucht, wird man sicher schnell den Sender finden im Netz. Aber neben wird vielleicht dann irgendwo stehen, Radios kaufen bei eBay oder ähnliche Anzeigen. Das ist zum Beispiel eine Methode, ganz gut Geld zu machen mit Suchmaschinen.
Okay. Und ist das so die einzige Einnahmequelle, die die haben?
Nein, das bleibt nicht die einzige Einnahmequelle. Aber dazu muss man auch sagen, dass diese ganzen Suchmaschinenfirmen, Google, Yahoo und so weiter, ja inzwischen eigentlich alle viel mehr als nur Suchmaschinen sind. Da gibt's ja, die sind auch in ganz anderen Bereichen inzwischen tätig. Google bietet ja fast alles an, kostenlose E-Mail und die Google World Map, oder wie sie heißt,
Google Earth heißt es, ja.
Wo man sich die Erde satellitenbildermäßig anschauen kann. Und da gibt es natürlich gewisse Synergieeffekte. Zum Beispiel bei Google Mail, der kostenlosen E-Mail von Google, wenn man sich da einloggt und seine E-Mail liest, kriegt man eben auch Werbung eingeblendet.
Also eigentlich dann doch wieder Werbung,
genau.
Werbefinanziert.
Und das ist natürlich ein sehr schöner Synergieeffekt, wenn man da einmal sucht und ein anderes Mal seine E-Mail hat, kriegt Google natürlich ein sehr genaues Profil von einem, was man so treibt und kann das sehr gezielt an Werbekunden weiterverkaufen und sagen, hier, schaltet diese Werbung.
Okay, weil der Kunde interessiert sich da und dafür.
Genau. Und ja, jetzt haben wir schon mehrmals den Namen Google erwähnt. Das ist ja ein Name, da kommt man gar nicht drum herum, wenn man für Suchmaschinen redet. Dabei kamen die eigentlich erst recht spät dazu. Das ist noch keine 10 Jahre her, 98 ging Google an den Start. Und
das ist ja schon ewig her.
In Internetzeiten ist das
ewig. Früher ging die Zeit nicht so schnell, oder?
Ja. Also nach Internetzeiten sind das ja Äonen.
Eonen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass es Google irgendwann mal nicht gegeben hätte. Genauso wie Handys.
Ach, doch, das weiß ich. Ich erinnere mich noch so vage dran.
Früher, ganz früher.
Ja, das war so kurz, nachdem wir auf die Idee kamen, die Steine oben an die Stöcke dran zu machen, damit Mammuts zu jagen. Und so um die Zeit rum war das. Ne?
Dann kam Google und hat die Welt verändert.
Dann kam Google und wir fanden die Mammuts viel schneller. Aber wenn man sich den Markt heute mal anschaut, den Suchmaschinenmarkt, ist da nicht mehr viel von Vielfalt geblieben. Google hat 56,3% Anteil.
Aber das ist auch noch weniger, als ich gedacht hätte.
Ich sag gleich mal was zu den Zahlen. Yahoo kommt an nächster Stelle mit 21,5 Und dann kommt schon MSN Windows Live mit 8,4 und AOL mit 5,3. Und der Rest ist Kleinkram.
Die fallen unter die 5%-Hürde.
Genau, ja. Und kommen nicht ins Suchmaschinenparlament.
Genau.
Wobei es immer ein bisschen schwer ist, die Zahlen wirklich zu beurteilen, da immer sehr viel Bewegung ist und viele Suchmaschinen, die nach außen, wenn man die Webseite aufruft, wie eine eigene Suchmaschine aussehen, ja, in Wirklichkeit ihre Suchergebnisse bei Google oder Yahoo oder sonst wo einkaufen und gar keine eigene Technik dahinter haben.
Das stimmt, das habe ich schon oft gesehen. Ja, Google wirbt ja auch dafür, dass man die Google-Suche auf seiner eigenen Website einbauen kann.
Mhm.
Und dann kann ich eine Website machen und wenn jemand auf meiner Seite suchen will, dann kann ich da ein Suchfeld auf meiner Seite platzieren und Google sucht aber dann in Wirklichkeit und nicht meine eigene Seite.
Zum Beispiel,
ja. Und Google weiß dann, was du auf meiner Seite gesucht hast.
Genau. Ja, und wie genau Google und die anderen modernen Suchmaschinen, die wir heute haben, jetzt funktionieren, darüber unterhalten wir uns mal nach dem nächsten Lied.
Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5.
Und das Thema sind die Suchmaschinen im Internet.
Wir haben immer noch nicht geklärt, wie funktioniert eigentlich diese Suchmaschine. Woher weiß die jetzt halt, was ich suche?
Ja,
also oder wo ich es finde vielmehr. Was ich suche, weiß ich ja selber.
Ja, wenn man was in eine Suchmaschine eingibt, jetzt zum Beispiel eingibt Radio Rheinwelle und auf Suchen klickt, dann wäre es ja, die Suchmaschine wäre ja ziemlich überfordert, wenn sie jetzt in Echtzeit das ganze Netz durchsuchen müsste und rumrennen müsste und fragen, ja, wo ist denn Radio Rheinwelle, ja, wo sind die denn jetzt, ja, wo sind die denn jetzt, weil ich habe die Zahlen nicht parat, die ändern sich ja auch quasi stündlich, aber es gibt ja inzwischen unglaubliche Milliarden von Webseiten.
Ja.
Die Suchmaschinen machen das daher so, dass sie quasi auf Vorrat suchen. Das heißt, es gibt Programme, die werden Spider oder auch Webcrawler, Netzkriecher genannt.
Netzkriecher.
Die machen genau das. Die kriechen durchs Netz. Die schauen sich überall um. Das heißt, die gehen auf jede Seite, die irgendwie bekannt ist, dass sie existiert, und klicken dort auf jeden Link, den sie finden, und laden sich alles runter, was dort ist. Das heißt, sie kommen dann zum Beispiel auf Radio Rheinwelle, guckt so ein Google-Roboter, so ein Google-Computer, schickt seine Spider auf Radio Rheinwelle.
Das heißt, der ruft die Seite ab.
Der ruft die Seite ab, genau. Lädt die sich runter, guckt, ah, was steht da alles drauf? Okay. Und dann guckt er, was Radio Rheinwelle verlinkt hat. Und
also diese ganzen Links, die man sonst auch anklicken kann.
Genau, und lädt das alles runter, geht auf jede Unterseite, auf jeden Bereich, aufs Gästebuch, aufs Forum und was es noch alles geben mag auf so einer Seite. Und schaut sich und lädt die ganze Seite runter nach Google. Oder einer anderen Suchmaschine, wer auch immer.
Und die speichern das dann erstmal in ihrer Datenbank?
Genau, die haben also quasi eine lokale Kopie, ein Cache nennt man das, von den Webseiten. Das sind nicht immer die kompletten Webseiten, so oft nur das Wichtigste, vielleicht die Bilder weggelassen oder dergleichen, je nachdem wie die einzelnen Suchmaschinen das machen.
Mhm.
Und dann weiß man also alles, was jetzt auf einer Domain, auf Radio Rheinwelle zum Beispiel oder beim Chaos Computer Club, was dort alles liegt.
Und wenn ich dann irgendwie eine Suchanfrage losschicke... Ja,
langsam, soweit sind wir noch nicht.
Entschuldigung.
Ja, das Nächste, was dann die Suchmaschine nämlich macht, bevor man irgendwie mit diesen Daten was anfangen kann, ist sie aufzubereiten.
Mhm.
Das heißt, es analysiert die ganzen Daten von allen Webseiten, die es runtergeladen hat, und baut dann einen großen Index auf. Das heißt, man merkt sich zum Beispiel alle Seiten, wo das Wort Radio drin vorkommt. Dass man das Ganze sozusagen umgekehrt hat. Sonst kann man ja nur gucken, was auf Radio Rheinwelle draufsteht.
Du willst aber gucken, auf welchen Seiten was steht.
Genau.
Und nicht, welche Seiten...
Genau.
Ja.
Das heißt, man geht drüber und merkt sich alle Seiten, auf denen das Wort Radio vorkommt. Das werden ganz schön viele sein. Und dann auch alle Seiten, auf denen Rheinwelle vorkommt. Das werden schon etwas weniger sein.
Mhm.
Und dann hat man diese Listen zur Verfügung, um zu suchen. Wenn jetzt jemand bei der Suchmaschine... Rheinwelle eingibt, dann schaut die Suchmaschine in dieser Liste, ach, als ich damals das ganze Netz durchsucht habe, wo bin ich denn auf das Wort Rheinwelle gestoßen? Schaut ihre Liste nach, Rheinwelle, nur da ist hier der wichtigste Treffer, radioRheinwelle.de, liefere das zurück.
Und damit ist das Ergebnis da?
Damit ist das Ergebnis
da. Wenn ich jetzt mehrere Worte eingebe, dann sucht er nach allen Seiten, die Rheinwelle enthalten, alle, die Radio enthalten.
Und das ist dann im...
Und kombiniert das dann und guckt dann vielleicht noch, wo die beiden Worte besonders nah beieinander liegen und wo nicht, sondern sind die Seiten wichtiger oder so.
Ah, da hast du jetzt den nächsten ganz entscheidenden Punkt angesprochen, wichtiger. Das ist jetzt nämlich eigentlich der Knackpunkt bei Suchmaschinen, der sogenannte PageRank. Wenn man jetzt ein Wort sucht, das es sehr, sehr häufig gibt, wie zum Beispiel Radio, ist ja jetzt mal die Frage, wie viele von diesen ganzen Seiten, jeder Radiosender hat seine Homepage, es gibt noch die Hobbyfunker, wo man vielleicht bei Radio auf das Wort stößt und was weiß ich wen alles.
Auf Englisch heißt Radio ja Strahlung, das heißt, die ganzen Kernforscher werfen auch mit so Begriffen um sich
wie... Ja, siehst du, guter Punkt. Wenn man auf andere Sprachen geht, können Wörter was anderes bedeuten oder mehr Bedeutung haben. Woher weiß man jetzt, welche Seiten jetzt relevanter sind, welche von den zigtausend Seiten ganz oben auf der Liste stehen sollen? Und dafür gibt es den sogenannten PageRank, was ich ja sozusagen als Seitenranking übersetzt wollte ich jetzt sagen, weil Ranking ja auch so ein deutsches Wort ist.
Ja, ja, genau.
Hitliste, so eine Art Hitliste.
Rangfolge.
Rangliste. Die Weltrangliste der Internetseiten.
Also PageRank heißt eigentlich Seitenrang, welchen Rang eine Seite hat.
Ironischerweise hieß der Mensch, der das entwickelt hat, tatsächlich Larry Page, also hieß Seite mit Nachnamen gewissermaßen, und hat es an der Stanford University entwickelt.
In den USA.
Und nachdem ist dieser PageRank benannt. Der PageRank wie der genau funktioniert, verrät Google nicht.
Genau, man muss ja vielleicht dazu sagen, der PageRank, das wird bei Google gemacht. Andere machen das ja vielleicht anders.
Nach einem ähnlichen Verfahren, aber der Einfachheit halber bleibt mir jetzt noch bei dem Beispiel PageRank. Wie genau das funktioniert, verrät Google nicht. Das ist so ein bisschen das Geheimrezept von denen.
Sehr logisch, ja.
Ja, klar, das ist ja ihr Erfolgsrezept unter anderem oder ein großer Teil davon. Der schaut sich eine ganze Menge Kriterien über eine Seite an, um zu entscheiden, wie wichtig die ist, und gibt dann eine Wertung von 0 bis 10. 0 heißt, die Seite kenne ich überhaupt nicht oder die will ich auch gar nicht kennen. 5 heißt so, ja, okay, brauchbare Seite, interessante Seite, lesen anscheinend ein paar Leute. Und 10 heißt, das ist eine der weltweit meistgelesenen, wichtigsten Internetseiten.
Ah ja.
Und diesen Rank zu berechnen, da gehen insgesamt über 150 Faktoren ein. Ich weiß nicht, was das alles im Einzelnen für Faktoren sind. Ein paar kann man sich denken. Der wichtigste aber ist, wie viele andere Seiten verweisen auf diese Seite.
Okay, das heißt, wenn ganz viele Leute immer auf diese Seite verweisen und sagen, guckt mal danach,
genau,
dann weiß Google, die Seite muss schon irgendwie wichtig sein.
Ganz genau. Wenn jetzt, das ist genau der Punkt, wenn viele Leute die Seite weiterempfehlen quasi und sagen, schaut da, lest da, dann weiß Google, die Seite wird viel gelesen, wird von vielen Leuten wahrscheinlich geschätzt und dementsprechend sollte sie einen hohen PageRank bekommen. Das geht jetzt auch noch einen Schritt weiter, dass man auch wiederum schaut, was die verweisenden Seiten für einen PageRank haben. Angenommen...
Achso, wenn eine wichtige Seite auf meine Seite verweist, dann ist das besser, als wenn eine unwichtige Seite auf meine Seite verweist.
Ganz genau. Wenn jetzt hier irgendwie jemand da seine Familien-Homepage macht und die Fotos vom Wellensittich draufstellt und verweist dann auf die Seite vom Wellensittich-Nahrungshersteller und sagt so, das frisst mein Hansi am liebsten, dann ist das nicht wirklich relevant. Aber wenn jetzt zum Beispiel... eine große Nachrichtenseite, eine Geschichte über diesen Tiernahrungshersteller
genau,
hat.
Gift im Futter oder sowas.
Ja, ja. Das ist vielleicht zwar nicht gut, aber das ist dann wesentlich wichtiger, wenn die da auf einen verweisen. Und das sind so ein paar Faktoren, die bei Google in den PageRank mit einfließen. Und in dieser Reihenfolge des PageRanks werden dann die Seiten angezeigt. Wenn man was sucht, dann kauft
dann holt er sich so oben. Die 100.000 wichtigsten 100.000 Seiten, die er gefunden hat.
Genau.
Und die wichtigste ganz oben halt.
Genau, und ganz oben stehen, ja, die wichtigste, sagen wir die Google für die wichtigste hält.
Die mit dem höchsten Rang.
Genau, die mit dem höchsten Rang, der da berechnet wird nach dieser teils bekannten, teils unbekannten Formel.
Aber du hast ja gerade gesagt, es gibt einen Rang von 0 bis 10.
Ja.
Wenn du jetzt 100.000 Seiten hast, dann sind ja immer ganz viele Seiten auf demselben Rang, oder nicht?
Ja, ich glaube, es gibt da nochmal so eine feinere Unterteilung, sozusagen Nachkommastellen.
Achso,
Rang ist halt
9,13.
Ja, genau. Ja, okay. Aber das ist halt so mal so die Grobanteilung, dass man so eine Vorstellung von der Seite bekommen kann. Radio Rheinfelde zum Beispiel hat einen PageRank von 4. Wir als Chaos Computer Club Mainz, cccmz.de, haben auch einen PageRank von 4. Das heißt, wir sind nicht wirklich weit oben, aber wir sind auch nicht ganz unbekannt. So, irgendwo im Mittelfeld.
Deine Seite hat 3.
Meine Seite hat 3, ja.
Deine Seite hat einen PageRank.
Ich muss noch ein bisschen aufholen.
Dabei finde ich deine Seite ziemlich cool. Ich werde da mal, wenn ich selber eine hätte, würde ich verlinken.
Wenn du eine hättest, würdest du mir helfen, meinen PageRank hochzukriegen.
Genau. Aber dazu kommen wir später auch, wie man sich so gegenseitig helfen kann.
Ja, das ist nämlich ja der Punkt. Diese Ansicht, dieser Gedanke, den Google damals brachte mit diesem PageRank, diese Methode, das war was ich als sehr nützlich, als sehr gut funktionierend erwies.
Ja.
Und was ihn auch erstmal dann den Vorsprung ein bisschen von anderen Suchmaschinen gab, mit diesem Gedanken, diese Wertung einzuführen, das funktionierte erstmal. Aber natürlich ist es trotzdem nicht perfekt und vor allem, wenn die Methode bekannt ist, kann man das natürlich auch ausnutzen.
Man will natürlich ganz oben stehen und dann versucht man Google auszutricksen.
Genau, und das machen wir erstmal ein bisschen Musik, damit ich das hier setzen kann.
Genau.
Und wir nochmal nachgoogeln können und dann erzählen wir ein bisschen weiter, wie die Suchmaschinen teilweise auch missbraucht werden.
Tja, wenn ich bei Google ganz oben stehen will, brauche ich einen hohen PageRank. Meine Seite braucht einen hohen PageRank.
Genau, das ist das Thema hier, Suchmaschinen beim Nordfunk auf Radio Rheinwelle. Wir haben gerade gehört, um das mal kurz zusammenzufassen und für die, die neu eingeschaltet haben, Suchmaschinen im Internet beurteilen Seiten nach der Relevanz, wie sie glauben, wie wichtig die Seiten sind. Wenn viele Seiten auf eine Seite verlinken, kriegt sie einen höheren sogenannten PageRank und wird bei Google weiter oben angezeigt. Ja, natürlich gibt es viele Leute, die ein Interesse daran haben, gefunden zu werden und weit oben angezeigt zu werden bei Google oder bei anderen Suchmaschinen und die sich deshalb alle nur erdenkliche Mühe geben, um ihren PageRank in die Höhe zu treiben, damit sie mehr gefunden werden und im Zweifelsfall mehr gelesen werden oder mehr verkaufen.
Genau.
Und da wir schon gehört haben, wie viele Seiten auf einen verweisen, ist ein wichtiges Kriterium, und nachdem die Suchmaschinen entscheiden, wie wichtig man ist, ist es natürlich eigentlich ein recht naheliegender Gedanke, eine große Menge sozusagen Dummy-Seiten, Fake-Seiten, Pseudo-Seiten zu basteln, wo vielleicht gar nichts draufsteht.
Sondern nur der Link auf meine Seite.
Genau.
Und dann verlinken ganz viele Seiten auf meine Seite, die ich alle selbst gebaut habe.
Ganz genau das.
Extra nur, damit die da drauf zeigen.
Und natürlich ist das jetzt wieder der Zeitpunkt, wo die Computerleute sich naturgemäß denken, wir sind ja blöd, sowas manuell zu machen, wenn wir Computer haben. Schreiben wir doch einfach ein Programm, das jeden Tag ein paar hundert Seiten erzeugt, nur mit Links auf meine Seite und damit meinen PageRank in die Höhe getreibt. Das nennt sich dann Link Farming und ist eine sehr verbreitete Technik. Oft werden die Seiten dann auch so angelegt, dass man sie selbst gar nicht findet, oder sie direkt weiterleiten auf eine andere Seite, sodass man diese Link-Farms am besten gar nicht zu Gesicht bekommt, weil die will ja keiner sehen.
Ja, ja.
Und sie nur den PageRank in die Höhe treiben.
Also nur für die Suchmaschine, damit die Seite findet und dann ich selber mit meiner Seite einen höheren Rang kriege.
Genau.
Laufen diese Seiten dann alle auf demselben Server? Oder braucht man da ganz viele Computer für?
Da ist natürlich auch so eine Sache, dass man selben Server ist ein guter Stichpunkt, weil Google ist ja nicht blöd und die anderen Suchmaschinen sind auch nicht blöd und sind natürlich nicht wirklich zufrieden, wenn Leute solche Link-Farms zu betreiben, ihren PageRank künstlich zu erhöhen, obwohl sie gar nicht wichtiger sind. Und eine der ersten Sachen, die man daher prüft, ist natürlich diese ganzen Links, die auf einer Seite zeigen. Kommen die alle von der gleichen Adresse? Kommen die alle vom gleichen Server?
Okay, und dann wird halt nur einmal gezählt.
Genau, dann ist das natürlich ein gutes Indiz dafür, dass da jemand versucht zu schummeln. Und man die vielleicht nicht mitzählen soll. Deswegen macht es natürlich Sinn, die möglichst gut zu verteilen.
Das heißt, zuerst hat Google gesagt, so, wir gucken jetzt einfach, wie die Seiten untereinander verlinkt sind und finden so raus, welche die wichtigsten sind. Mhm. Dann haben die anderen Leute gesagt, wir versuchen Google auszutricksen und ändern irgendwie unsere Links und machen ganz viele Fake-Seiten.
Yep.
Und dann geht Google wieder her und sagt, jetzt müssen wir die ganzen Fake-Seiten erkennen und aussortieren, damit die unser Suchergebnis
nicht verfälscht. Genau, und dann hat man so eine Art Wettrüsten. Ja, das ist dann so eine Art Wettrüsten.
Schon wieder.
Suchmaschinenoptimierung nennt sich das Ganze dann auf höflich.
Auf höflich, genau.
Ja, in Wirklichkeit ist es ja eine Form von Spam, muss man ja sagen eigentlich. Ja,
ja. Ja.
Und da wird ständig dran gebastelt auf beiden Seiten. Also die Suchmaschinenoptimierer versuchen immer neuere und elegantere Wege zu finden, um diesen PageRank in die Höhe zu treiben, mehr Links zu setzen oder einfach mal auszutesten, mit ja, wie was man tun kann, sonst noch tun kann, um den PageRank hochzutreiben, und die Suchmaschinenbetreiber wiederum versuchen, mehr oder weniger erfolgreich das dann zu erkennen und zu unterbinden.
Genau, und dann versucht man wieder einen anderen Trick, um irgendwie diesen PageRank hochzutreiben, ohne dass das wieder ausgefiltert wird.
Genau. Und wie wichtig dieser PageRank ist, sieht man daran, dass 70-80% der Benutzer von Suchmaschinen klicken nur auf die ersten 1-2 Treffer.
Ja, da gehöre ich ja dazu. Na gut, ich nehme die ersten 5.
Okay, aber ich meine, das bedeutet doch schon mal, wenn es jetzt zwei, sagen wir mal, einfach mal gleich gute Hersteller von Produkt X gibt und der eine ist auf Platz 1 oder 2 und der andere ist nur einen kleinen Tick weniger gefunden, ist auf Rang 3, heißt das, der eine würde 80% mehr verkaufen als der andere. Also das ist ein ganz, ganz massiver Wirtschaftsfaktor,
also,
dieser ja. PageRank. Ja. Und
stimmt.
Deswegen werden da auch eine ganze Menge Mühen und Geld reingebuttert, um in diese Bemühungen das zu optimieren. Das ist,
weil man einfach massiv viel mehr Käufer dadurch findet.
Oder ja, oder einfach auch nur Leser oder was auch immer. Ja,
ja gut, für eine Zeitung ist Leser zum Beispiel wichtig, genau.
Und das in die Röhre guckt in dem Fall dann der Internetbenutzer, der vielleicht, wenn er irgendetwas sucht, gar nicht das sucht, was er finden will, gar nicht das wirklich für ihn Relevante findet, sondern die Seite von demjenigen zuerst mal findet, der das meiste Geld hat oder das meiste Know-how, um seinen PageRank da künstlich aufzublasen.
Und okay. Das heißt, immer schön Google suchen, die erste Seite direkt überblättern und bei der zweiten anfangen.
Ja, diesen Effekt kennen sicher viele. Man sucht irgendwas, zu irgendwas für ein Thema auch immer, zur Hamsterpflege oder weiß der Geier,
ja.
Aber anstatt irgendwie sinnvolle Informationen zur Hamsterpflege zu finden, kommt als erstes immer Hamsternahrung 30% reduziert, kaufen Sie jetzt hier, bla bla bla. Und die wirklich nützlichen Informationen sind irgendwie weit unten vergraben.
Die sind weiter unten. Ja, die sind halt nicht so wichtig.
Die sind halt, werden für nicht so wichtig gehalten. Das ist natürlich die Frage, was kann man als Benutzer tun, um wirklich das zu finden, wonach man sucht? Es gibt da, ich erlaube mir eine kurze Abschweifung.
bitte.
Ja, eine Suchmaschine, das war Alta Vista, wenn ich mich richtig entsinne. Oder erzähle ich jetzt was Falsches? Hat im letzten Jahr eine Menge Suchanfragen veröffentlicht. Das waren Daten, nee, AOL war es.
AOL. Und die haben veröffentlicht, was die Leute so gesucht
genau,
haben.
Genau, die haben einen riesen Datensatz veröffentlicht von 650.000 Benutzern.
Ja.
Zig Millionen von Suchabfragen. Man konnte also immer sehen, was die Leute eingetippt haben.
Ja.
Die bekamen da auch zu Recht massive Kritik für, weil es ist natürlich nicht schön, wenn alle Welt im Endeffekt weiß, was wonach man gesucht hat. Das will man
ja
nicht.
Ja gut, aber das war ja sicherlich nicht nachzuvollziehen, wer da jetzt
ja,
was genau gesucht hat.
Ja, es stand natürlich keinen Namen dahinter. Da stand halt immer nur Benutzernummer 7153, aber in manchen Fällen ließ sich das dann relativ elegant nachverfolgen und die einzelnen Leute identifizieren. Wenn man zum Beispiel mal nach Familienmitgliedern gesucht hat und dergleichen,
gut, im Netz, das stimmt.
Fand man das raus. Aber so ärgerlich das natürlich war, sind noch ein paar Leute dann gefeuert worden wegen diesem Datenleck.
Na wenigstens.
Aber es war natürlich mal sehr interessant zu sehen, mal so einen großen Datensatz aus dem echten Leben zu haben, wo man mal schauen kann, untersuchen kann, wie benutzen Leute eigentlich Suchmaschinen? Was machen die damit? So der große Prozentsatz. Es gab da auch vor einem halben Jahr dann auf dem Chaos Communication Kongress in Berlin hat auch jemand einen Vortrag darüber gehalten, der sich diese Daten mal analysiert hat. Sehr interessanter Vortrag. Und daher stand zum Beispiel diese Zahl, dass 70-80% der User nur die ersten zwei Treffer benutzen. Und eine andere interessante Zahl ist, dass von diesen 650.000 Benutzern haben nur 17 Leute, die erweiterten Suchmaschinenfunktionen genutzt. Das ist eine erschreckend geringe Zahl, finde ich.
Ja.
Denn mit diesen erweiterten Funktionen, die je nach Suchmaschine muss man da auf erweiterte Suche oder Advanced Search oder was ähnliches klicken, erlauben einem viel genauer zu suchen.
Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass man sich damit erstmal beschäftigen kann. Also es ist ja nicht ganz so einfach wie jetzt die normale Suche. Die normale Suche, hast ein Suchfeld, tippst dort ein und klickst auf Suchen und dann wird das gesucht. Mhm. Mit erweiterter Suche, da musst du halt wieder, ja, was du, also... Die meisten Leute wissen vielleicht gar nicht, dass es gibt, keine Ahnung.
Genau, deswegen sagen wir es hier. Schaut mal auf den Knopf erweiterte Suche Advanced Search.
Aber ich glaube, um das richtig nutzen zu können, muss man sich zumindest mal kurz damit ein bisschen beschäftigen, wie das so funktioniert.
Natürlich, ja, aber die meisten Sachen...
Das ist den meisten Leuten schon wieder...
Ja, aber das meiste erklärt sich einfach von selbst. Also wenn man da mal ein paar Minuten sich das angeschaut hat, ist das eigentlich vieles recht ersichtlich. Zum Beispiel ganz einfache Einstellungen wie... nur Seiten einer bestimmten Sprache oder aus einem bestimmten Land abgeben. Ja? Da vermeidet man dann schon mal Verwechslungen und viele unnötige Seiten. Dann gibt es halt so Sachen, dass man auch präzisieren kann, wo in der Seite das gesuchte Wort stehen soll. Wenn man jetzt zum Beispiel nach Radio Rheinwelle sucht dann und will die offizielle Homepage haben, dann interessieren einen vielleicht keinen Zeitungsartikel, wo irgendwo im Artikel das Wort Radio Rheinwelle drin vorkommt, weil es drin erwähnt wird. Wenn man die offizielle Homepage will, hat man vielleicht bessere Chancen, wenn man sagt, bring mir nur Seiten zurück, wo Rheinwelle im Titel der Seite steht. Mit solchen Methoden kann man dann schon ziemlich präzise suchen das und viele falsche Treffer ausschließen. Eine andere ganz, ganz nützliche Methode, was ich sehr häufig benutze, ist es, dass man auch sagen kann, Wörter angeben kann, die man nicht gefunden haben will.
Negativsuche sozusagen.
Genau, das heißt, man kann zum Beispiel sagen...
Minus Viagra.
Genau, zeig mir keine Seiten an, wo Viagra drin vorkommt. Gut, dann ist das Internet schon mal nur halb so groß. Oder mal so ein kleines... Ich hatte gerade die Tage erstmal so ein Fall, wo ich genau das gut gebrauchen konnte. einfach mal so als Beispiel, wie das so eine Suche dann dadurch viel effizienter werden kann. Ich hatte, um einer Geschichte nachzugehen, die ich gehört hatte, über ziemlich unschöne Arbeitsbedingungen bei der großen deutschen Firma, wollen wir jetzt die Namen hier nicht nennen, bevor wir noch abgemahnt werden. Nennen wir sie Firma X. Wollte ich mal schauen, ob da irgendwie was dran ist, weil ich nur so Gerüchte gehört hatte.
Ja.
Und habe halt das Erste, was ich gemacht habe, ist, habe ich Google hingesetzt und habe mal eingegeben, Arbeitsbedingungen Firma X. Und dann kamen unglaublich viele Treffer, die sagten, Firma X warnt vor schlechten Arbeitsbedingungen bei der Konkurrenz.
Ah.
Das war schon mal von denen gar nicht laut. Das war eine Pressemeldung, die sie rausgegeben hatte, die dann durch alle Nachrichten und Portale und Zeitungen und Fernsehsender ging. Und dadurch stieß man immer dann die Sache, wo sie auf diesen Sachen nur, und über die Firma X selbst fand man dann erstmal gar nichts direkt.
Ah.
Dann habe ich aber mal geschaut, wie dieser Pressesprecher oder Vorstandsvorsitzender, wer auch immer das war, von der Firma X hieß, der diese Sache, diese Pressemeldung rausgegeben hat, und habe gesagt, ich will nichts finden, wo denn sein Name drin vorkommt. Und zack, hatte ich den ganzen Müll, da diese ganze Kopien von dieser Meldung schon mal los, und dann blieb schon sehr viel weniger übrig, und da waren auch dann interessanten Sachen dabei. Also okay.
Wie machst du das? Hast du mit Google gesucht?
Oder?
In dem Fall?
In dem Fall, ja.
Und wie hast du die Worte ausgeschlossen? Muss man irgendwie auf Advanced Search, also auf erweiterte Suche klicken?
Ja, oder? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder klickt man auf Advanced Search, erweiterte Suche. Das ist für den Anfang sehr bequem, weil da hat man so eine Eingabemaske. Da kann man, hat man mehrere Felder, da kann man sagen, findet mir Seiten, wo die Wörter drin vorkommen, und der nächste Teil dann, die Wörter sollen nicht drin vorkommen. Und dann kann man sich aus ins Land aussuchen. Wer sich bisschen mehr da reingearbeitet hat, da gibt es auch Kürzel, Abkürzungen. Zum Beispiel, wenn man einfach Minus vor ein Wort setzt, heißt das.
Also Minus Konkurrenz, also wenn ich suche zum Beispiel Firma X, Minus Konkurrenz, dann heißt das, ich will alles mit von Firma X, aber nichts, wo das Wort Konkurrenz drin vorkommt.
Ganz genau. Also auf diese Methode kann man das dann auch abkürzen, aber das.
Also was ich häufiger benutze, ist, manchmal suche ich auf einer bestimmten Seite, zum Beispiel von unserer FH, suche ich eine bestimmte Information. Die Seite unserer FH, ich will die jetzt nicht schlecht machen, aber die ist jetzt nicht so die übersichtlichste. Und die Suchfunktion da drin ist anscheinend nicht von Google gepowert irgendwie. Und deswegen versuche ich Google zu verwenden, um auf dieser Seite zu suchen. Mhm. Und dann gebe ich halt einfach ein Site, also S-I-T-E, das englische Wort, Doppelpunkt. Und dann hinten, auf welcher Seite ich suche, zum Beispiel fh-wiesbaden.de. Mhm. Dann sucht Google halt die Worte nur innerhalb dieser Seite. Das ist zum Beispiel sehr erfolgreich.
Mhm. Eine andere Sache, die ich auch nur empfehlen kann, ist, man kommt ja bei Google nicht wirklich drum herum und man gewöhnt sich sehr schnell daran, aber es ist oft gar nicht schlecht, wenn man die Suchmaschine ab und zu mal wechselt und die anderen mal so alle reihum ausprobiert, weil es gibt doch immer mal wieder Suchanfragen, wo man feststellt, die eine Suchmaschine findet und die andere findet es nicht. Und das ist auch immer sehr unterschiedlich, welcher gerade die Nase vorne hat. Das ist halt einfach so Fälle, wo man merkt, dass halt gewisse, diese Rezepte, sage ich mal, diese Geheimen, die Suchmaschinen benutzen, um die relevanten Seiten rauszufiltern, in manchen Fällen bei der einen Suchmaschine besser funktionieren als bei der anderen. Also so gesehen ist es durchaus gut, wenn man da alle mal durchprobiert oder mal ab und zu mal wechselt und sich selbst seine Meinung dazu bildet. Und
Welche Suchmaschinen benutzt du denn außer Google sonst noch?
Außer
üblicherweise Google? Benutzt ja bestimmt nicht 150 verschiedene, sondern.
Ja, es sind halt dann doch die.
Nur fünf.
Ja, es gibt ja auch nicht mehr so viele wirklich große. Also, es sind hauptsächlich Yahoo und AltaVista, die ich daneben noch benutze. Und es gibt natürlich auch, das ist eine Sache, die man sich auch mal erstmal genauer anschauen sollte. Neben den großen allgemeinen Suchmaschinen gibt es ja auch Seiten, die sich spezialisiert haben, in den gewissen Teilen des Netzes oder gewissen Themen zu suchen. Also ein sehr bekanntes Beispiel ist zum Beispiel noch technorati.com für Suche in Blogs und andere ähnlich spezialisierte Seiten, mit denen man vielleicht in einem bestimmten Teil des Internets oder des Webs bessere Sachen findet als mit den großen allgemeinen Suchmaschinen. Und schließlich gibt es dann ja auch noch die guten alten manuell geführten Linklisten. Die sind vielleicht nicht so lang, aber wenn man so eine gute Seite kennt, wo so Linklisten geführt werden, ist das ja dann von Menschen rausgesucht und oft dann wirklich weniger, aber dafür mehr nützliche Informationen als das, was die
das
großen
Suchmaschinen. Das ist richtig schön noch von Handarbeit
sozusagen. Wie in der guten alten Zeit mit den Mammuts.
Genau, mit den Mammuts, genau.
Ja, einen letzten Tipp zum Suchen habe ich vielleicht noch, bevor wir ja wieder mal eine Runde Musik machen und sich das Ganze setzen lassen. Wer den Firefox-Browser verwendet, und das
tun viele,
von viele und immer mehr, ist, da gibt es ein sehr schönes Plugin, eine sehr schöne Erweiterung, die Customize Google heißt. Damit kann man sich im Firefox-Browser zurecht feilen, einstellen, was Google liefern soll und was nicht. Man kann ja da zum Beispiel sehr bequem sagen, ich möchte keine Treffer von eBay angezeigt bekommen oder keine kommerziellen oder diese Seiten ausschließen. Und das hilft schon mal sehr gut, viele falsche Suchergebnisse, die von irgendwelchen Links, wenn man da produziert werden, rauszufiltern.
Ah, okay. Das muss ich mir mal angucken. Wie heißt das Plugin?
Das heißt Customize Google oder Google Customize.
Okay. Ich glaub, ist nicht genau, ich denke, wir werden auch so einiges später auf unserer Seite noch verlinken. fnordfunk.cccmz.de. Wir haben ja vieles genannt, verschiedene Suchmaschinen und so, das Plugin jetzt, und werden sicherlich ein paar Links setzen. Auch diese Sendung könnt ihr hinterher noch im Internet nachhören, runterladen, auch als Podcast oder einfach so zum Runterladen auf fnordfunk.cccmz.de.
Ja, und weil das hier ein Podcast ist und danach im Internet abrufbar, ist alle unsere Musik, die wir hier spielen, sogenannte freie Musik, steht unter Creative Commons oder ähnlichen Lizenzen. Das heißt, diese Musik darf legal runtergeladen, weiter kopiert, verschenkt, gebrannt und was auch immer werden. Macht damit im Wesentlichen, was ihr wollt, solange ihr nicht selbst damit Geld verdient, weil das wäre eine ziemlich fiese Sache. Und jetzt gibt's nochmal solche freie Musik von Grace Valhalla. Der Nordfunk 16 ist das hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Unser Thema sind die Suchmaschinen. Ja,
wir haben noch ein paar Minuten. Ich muss hier aber mal noch eine Ansage loswerden oder zwei. Am Wochenende, am kommenden Wochenende, 28., 29., 7. wird in der Kreativfabrik, in den Räumen der Kreativfabrik, ein Braindump stattfinden. Das ist eine Veranstaltung des Chaos Computer Club Mainz, die wir da veranstalten. Alle Leute sind eingeladen, sich da hinzubegeben, zu chillen mit anderen Leuten, sich zu unterhalten, ihre Projekte vorzustellen.
Es wird Diskussionen und Vorträge geben zu verschiedenen technischen Themen, Datenschutz, was halt auf dem Programm des Chaos Computer Clubs Mainz steht. Und die Kreativfabrik, wer nicht weiß, wo das ist, kann seine Suchmaschine seiner Wahl fragen, da sind wir wieder beim Thema. Oder er geht einfach beim Schlachthof neben dem Hauptbahnhof in Wiesbaden. Dort wird man das schon finden. Das ist da.
Einfach
ist
durchfragen, genau.
Genau.
Ein anderes größeres Event vom Chaos Computer Club, nicht hier in Wiesbaden, Mainz, sondern vom großen Chaos Computer Club aus Berlin, ist das Chaos Communication Camp im August, vom 8. bis 12. August. Noch gibt es Karten im Vorverkauf auf einem wunderschönen alten Militärflughafen, der noch nicht mal komplett ausgedient hat, sondern jetzt als Zivilflughafen fungiert.
Und als Flughafenmuseum vor allem. Das heißt, da stehen Helikopter, Mix und weiß noch alles rum, und in dieser wunderschönen technischen Kulisse kann man dann 4-5 Tage lang zelten, sich Vorträge anhören, Basteleien besuchen. Ich glaube, es wird eine Menge interessante Sachen, Diskussionen und Vorträge geben. Die Vortragsprogramm ist schon im Netz unter events.ccc.de, und jede Menge technische Spielereien und was das Nerdherz so begehrt.
Also im Wesentlichen Zelten mit Internet.
Ja, genau, Internet in jedes Zelt. Das ist wörtlich zu nehmen.
Das ist tatsächlich wörtlich zu nehmen bei der Veranstaltung. Ja,
ein paar von uns werden da auch hinfahren, und dann werden wir für alle, die es nicht selbst miterleben, in der nächsten Sendung vom Nordfunk werden wir darüber berichten, wie es da so war und was es dort alles zu erleben und zu bestaunen gab.
Genau.
So, damit zurück zu den Suchmaschinen.
Zurück zum Thema. Die Suchmaschinen. Die Suchmaschinen sind ja ganz toll. Ich kann ja alles Mögliche finden.
Genau, wir haben jetzt erzählt, warum sie so toll sind und wie sie das machen, dass sie die ganzen Sachen finden.
Es gibt aber auch negative Sachen. Ja. Zum Beispiel, ich finde manchmal Sachen, die ich gar nicht gesucht habe.
Ja, das war das eine Thema, was wir schon hatten, mit dem Link-Spam und den ganzen Sachen, die man eigentlich gar nicht finden will, aber die sich nach vorne drängeln in den Suchmaschinen. Aber es gibt auch das umgekehrte Problem, ne?
Es gibt das umgekehrte Problem.
Ja, denn die Suchmaschinen haben ja, muss man sich mal klar machen, eigentlich eine immense Macht darüber, was die Menschen lesen und erfahren. Die Suchmaschinen sind hier eigentlich diejenige Instanz, die oft entscheiden, was für Netzinhalte gefunden werden und was nicht. Wenn eine Seite mit sehr wichtigen Informationen bei Google nicht zu finden ist, wird kein Mensch sie lesen.
Was vorne steht, wird gelesen, und was an Stelle 2 steht, schon nicht mehr.
Ja, oder was gar nicht drin steht. Denn Suchmaschinen, wir haben ja jetzt erklärt, dass sie immer recht mathematisch da ihren Methoden haben, wie sie die Seiten finden. Und Mathematik ist ja erstmal eine neutrale Sache. Aber dabei bleibt es ja natürlich nicht, weil hinter dieser Mathematik stehen Menschen, die ihre Interessen haben. Und es ist gar nicht so selten, dass Suchergebnisse zensiert werden in verschiedenen Ländern der Welt. Die krassesten Beispiele, die einem gleich einfallen bei dem Thema, sind meistens China, wo das natürlich ganz massiv ist, und ähnlich mehr oder weniger totalitär geführte Daten. Aber auch in Deutschland werden die Suchergebnisse zum Teil gefiltert. Informationen oder Seiten von rechtsradikalen Organisationen zum Beispiel werden oft rausgefiltert, werden vom deutschen Google nicht gefunden. Man kann das oft sehr leicht testen, indem man einmal auf google.de, das deutsche Google, geht.
Ja.
Und dann mal auf google.com, aufs englische, amerikanische Original Google, und mal ein paar kritische Themen, sage ich mal, eingibt und mal schaut, was auf der einen oder was auf der anderen Seite gefunden werden.
Dann wird man feststellen, dass es einige Unterschiede gibt,
ja,
je nachdem, was man gesucht hat.
Ja, man kann jetzt natürlich darüber gespaltener Meinung sein. Man kann natürlich sagen, dass irgendwelche volksverhetzenden Nazi-Seiten nicht gefunden werden. Ist ja eigentlich nur im Interesse, weil diese dreckige Propaganda, diesen Scheiß will ja kein Mensch lesen, und das sollte auch keiner sehen.
Ja, okay, aber in China werden halt Seiten weggefiltert, die man eigentlich schon lesen will. Einfach Sachen, die die Regierung nicht so gerne braucht.
Das ist das eine Argument. Das andere Argument ist natürlich, dass auch diese Nazi-Seiten man ja lesen kann, ohne selbst Nazi zu sein. Einfach um sich zu informieren, was gibt es da draußen für Idioten. Als Akademiker, Soziologe, der sich vielleicht mit solchen Phänomenen beschäftigt, ist das vielleicht eine wichtige Datenquelle. Also man kann da sicher eine eigene Sendung oder viele Sendungen drüber füllen. Die Kollegen vom Chaos Radio in Berlin haben das auch schon gemacht zum Thema Zensur.
Zensur ist ja nicht das Einzige, ne?
Ja, aber es ist auch natürlich immer so eine interessante Frage, wo, wenn Suchmaschinen Ergebnisse zensieren, wo da die Verantwortung liegt. Weil die Suchmaschinen sagen ja oft, ja, wenn wir in einem Land geschäftlich tätig sind, müssen wir uns an die Vorschriften, Gesetze in diesem Land halten.
Das stimmt ja auch.
Ob die uns jetzt gefallen oder nicht, ist natürlich ein Argument, das man nicht ganz von der Hand weisen kann, weil wenn Google zum Beispiel aufhören würde, das Netz in China, die Suchergebnisse zu zensieren, dann würden die Regierungen eventuell sagen, okay, ihr macht bei uns keine Geschäfte mehr. Und dann kann man natürlich sagen, so ein kastriertes Netz ist besser als gar kein Netz. Andererseits gab es auch durchaus da Fälle von, ich sag mal, vorauseilendem Gehorsam, wo die Suchmaschinen fleißiger zensierten, als sie eigentlich müssten. Oder vielleicht auch mal Kritiker zensieren. Das ist natürlich als Suchmaschinenbetreiber sehr bequem, wenn man darüber die Entscheidungsgewalt hat, welche Seiten gefunden werden. Es ist natürlich sehr im eigenen Interesse, dass die Seiten von Kritikern nicht gefunden werden.
Das ist auch das, wo die Suchmaschinen, besonders die sehr populären, ihre Macht draus beziehen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Weil die ja eine sehr, sehr starke meinungsbildende Macht haben.
Ja.
Und insofern auch eine politische Macht.
Ja.
Und dann gepaart mit dem Geld, das die mit ihrer Werbung verdienen und den Daten, die sie verkaufen können und so.
Die Daten, die sie verkaufen können. Das ist jetzt ein anderer interessanter Punkt, den du da ansprichst. Wir haben ja vorhin schon mal erwähnt, diese Suchergebnisse von AOL, die da veröffentlicht wurden. Da kann man ja an diesen Profilen, an dem, was ein Mensch so im Laufe seines Lebens, zumindest wenn er das Internet viel benutzt, wie wir das tun,
ja,
in die Suchmaschinen eingibt, kriegt man ja ein sehr präzises Bild von dieser Person. Ja.
Ich würde gerne mal die gesammelten Suchanfragen sehen, die ich mittlerweile so alle eingetippt habe, was ich schon so alles gesucht habe.
Oh yeah. So. Ja, also ich denke mal, also Beruf, Hobbys, Freunde, Schule, also man kriegt eigentlich ein sehr,
sehr, sehr genaues Bild.
Ja. Dazu kommt halt noch, das Thema hatten wir auch schon mal vorhin kurz angetippt und mehr als das jetzt nochmal ein bisschen antippen, schaffen wir leider im Rahmen der Sendung nicht, dass diese ganzen Unternehmen ja keine reinen Suchmaschinenbetreiber mehr sind. Google ist ja ein riesiger Konzern geworden, der E-Mail und Maps, Karten und weiß der Geier was alles anbietet.
Es gibt sogar Ridefinder, habe ich jetzt gesehen. Es gibt dann wird da halt auf einer Landkarte eingezeichnet, wo welches Taxi gerade langfährt.
Ja, und all diese Informationen aus diesen verschiedenen Diensten, die zu so einem großen Konzern gehören, zusammengenommen, machen natürlich nochmal eine perfekteres Profil, perfekte Überwachung und enthalten jede Menge Details aus den Daten eines jeden Menschen, der sich irgendwie im Netz bewegt. Und die Frage ist natürlich, was mit diesen Daten passiert, ob die wirklich immer so gut behandelt werden.
Wie das die Datenschutzrichtlinien glauben machen wollen.
Genau, also das, was bei AOL nicht der Fall ist, hat man ja zum Beispiel schon mal gesehen, als sie diese Ergebnisse veröffentlicht haben. Andererseits natürlich auch zum Beispiel Geheimdienste und ähnliche Organisationen auch sehr interessiert, diese Daten abzugreifen. Und wie gut die da zusammenarbeiten, das weiß man natürlich nicht wirklich.
Das ist ja auch geheim.
Eben, daher der Name. Also das sind diese Sachen Datenschutz und Zensur, das sind zwei sehr, sehr große Knackpunkte, wo es auch teilweise ziemlich heiß hergeht.
Was gehört denn sonst noch alles zu Google? Außer jetzt, also du hast jetzt gesagt, Suchmaschine und Google Maps, beziehungsweise Google Earth und so.
Gut,
gibt es da noch irgendwelche ganz unerwarteten Sachen, die dazugehören?
Eigentlich würde ich nicht mehr unerwartet sagen, da überrascht mich eigentlich nichts mehr. Was noch ganz interessant ist, dass es auch einen Blog-Hosting-Service gibt, der zu Google gehört, wo Leute umsonst ihre privaten Blogs betreiben können. Da gibt es natürlich auch sehr viel Preis.
Okay.
Dann hatten wir Google Earth, tolle Sache, die Erde als Satellitenbild in Echtzeit an, nicht in Echtzeit.
Das also nicht in Echtzeit, aber die Bilder sind schon was älter, aber zumindest die komplette Erde als Satellitenbild bis, und dann kann man teilweise bis richtig nah reinzoomen.
Genau.
Weil die teilweise auch Luftbilder dann verwenden, wenn man nah genug rangeht. In Wiesbaden zum Beispiel werden Luftbilder verwendet.
Dann gibt es Frugal oder Froggle, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Frugal,
das ist eine Produktsuche, also auch eine Suchmaschine, die darauf spezialisiert ist, Firmen und Produkte, kommerzielle Sachen zu finden. Und dann gibt es ja noch die Google Labs, wo noch weitere Sachen in Entwicklung sind. Also ich weiß nicht, an was ich gerade jetzt gerade
bastle. Ja genau, das war dieses Ridefinder zum Beispiel, was
wo
da
man dann
entwickelt wird.
Live sehen kann, wo sich gerade die Taxis befinden.
Genau. Und
solche Geschichten, ja.
Genau.
Also das ist.
Also in Zukunft können wir kein Taxi mehr bestellen, ohne Google zu konsultieren vorher. Ja.
Wie gesagt, jetzt im Rahmen der Sendung konnten wir diese Themenkomplexe nur ganz kurz anreißen. Wer sich dafür weiter interessiert, dem bleiben natürlich einmal die Suchmaschinen, um mehr Informationen zu finden. Ein paar sehr interessante Sachen dazu findet man auch bei den Kollegen vom Chaos Radio, vom Berliner Chaos Computer Club, die das
findet man auf
Sendung drüber gemacht haben.
chaosradio.ccc.de.
Und auch wenn man sich die Vorträge letzten Kongresse des Chaos Computer Clubs zum Beispiel anschaut, gibt es da auch gute Informationen zu diesem Thema. Eine andere Seite, die oft aktuelle gute Nachrichten dazu hat, ist netzpolitik.org. Da findet man auch eigentlich fast täglich aktuelle Meldungen zu diesen Themen.
Wer sich dafür interessiert. Und ein paar Sachen werden wir verlinken auf unserer Seite fnordfunk.cccmz.de. Ja. Also noch ein letztes Mal der Hinweis auf unser Wochenende. Kommendes Wochenende, am Samstag geht's los. So gegen Nachmittag. Unser Braindump. Ja.
So, wir haben noch 5 Minuten und machen jetzt zur Entspannung zum Schluss noch mal ein paar lockere Informationen.
Genau.
Mit Suchmaschinen kann man nämlich auch Spaß haben. Es gibt, haben sich da im Laufe der Zeit paar regelrechte Spiele entwickelt. Eins, das ich eine Zeit lang mal betrieben habe, ist Google Weg. Bei Google Weg geht es darum, Wortkombinationen aus 2 Wörtern zu finden, wo es ganz genau einen Treffer gibt, wenn man sie bei Google als Suchanfrage eingibt. Man setzt also vor dem Rechner und versucht, sich möglichst absurde Wortkombinationen auszudenken, wo es trotzdem vielleicht noch irgendwo einen einzelnen Treffer geben mag.
Okay, das meistens hat man ja relativ viele Treffer.
Ja.
Oder manchmal auch gar keinen,
aber wenn man
zu viele Worte eingibt.
Ja, aber es geht darum, eben genau 2 Wörter zu finden und sie möglichst abstrus zu gestalten. Dann sitzt man da vorne und überlegt sich, Benediktiner Gummibaum, Lama-Rettungskapsel oder was auch immer könnte es geben. Es gibt auch Seiten, wo diese Google-Wags dann gesammelt werden und diese Listen einfach zu lesen, ist schon lustig genug. Paradoxerweise natürlich in dem Zeitpunkt, wo man das in diese Liste einträgt und diese Liste wiederum von Google infiziert wird, ist es kein Google-Wag mehr.
Dann ist es nämlich ein Ergebnis mehr.
Genau,
gibt es
ein Ergebnis mehr. Eine andere Sache, die man immer wieder sieht, sind sogenannte Google-Bombs. Google-Bombs sind der Versuch, mit mehr oder weniger roher Gewalt gewisse Suchbegriffe mit gewissen Seiten in Verbindung zu bringen, um sie hochzutreiben. Also auf Deutsch gesagt, viele Leute schließen sich zusammen aus Spaß heraus oder auch aus einer politischen Agenda und sagen, okay, wir versuchen jetzt zum Beispiel, das war einer der bekanntesten Google-Bombs, den Ausdruck Miserable Failure, also miserabler Versager, miserables Versagen, mit dem Präsidenten der USA in Verbindung zu bringen.
Und das klappt dann auch.
Das hat auch geklappt. Ganz viele Leute haben mit den Worten Miserable Failure auf die offizielle Homepage von George W. Bush gelinkt.
Ach so, und das haben wir jetzt wieder die Linkfarm sozusagen.
Ja, genau. Das waren halt jede Menge Privatleute. Alle möglichen Leute, die von Bush die Schnauze voll hatten, haben diesen Link gesetzt. Ergebnis war, inzwischen ist es nicht mehr so, aber eine Weile war es so, wenn man bei Google Miserable Failure, miserables Versagen eingibt, kommt als allererstes die offizielle Biografie von George W. Bush.
Das ist richtig cool.
Und ein lustiger Hack noch zum Schluss. Es gibt eine Seite namens Google Talk. Link kommt nachher. Dort. Oh. Ja,
wer es
damit
auf
sich hat,
2 Minuten.
Okay, dann erklären wir das noch schnell. Wenn man dort ein paar Wörter eingibt, 3 Wörter oder so, nimmt Google diese 3 Wörter, sucht eine Seite, wo diese 3 Wörter drin vorkommen, nimmt dann das nächste Wort und hängt es dran. Sucht dann wieder die letzten 3 Wörter auf irgendeiner x-beliebigen zufälligen Seite und hängt dieses Wort an und baut so nach und nach aus diesen Suchergebnissen einen Satz, der natürlich oft gar keinen Sinn ergibt, aber zur allgemeinen Erheiterung beiträgt.
Manchmal ist er sogar grammatikalisch einigermaßen okay. Das ist eigentlich das Witzige.
Ja.
Das ist halt nicht nur ein Wortgewürfel, sondern die Sätze sind grammatikalisch einigermaßen okay, aber halt witzig. Zum Beispiel, was war...
Ja, ich hatte mal eingegeben, meine Zukunft, und das wurde dann vervollständigt zu, meine Zukunft ist in der Schweiz definitiv verboten. Seitdem halte ich mich aus der Schweiz mal lieber fern.
Okay. Genau, das war der Fnordfunk. Den nächsten Fnordfunk gibt es, meine Güte, am 18. August. Da berichten wir vom Chaos Communication Camp, der in der Nähe von Berlin stattfinden wird.
Jetzt räumen wir mal ruckzuck das Studio, dann draußen warten schon die Nächsten.
Genau, der Ausländerbeirat kommt jetzt nach uns. Viel Freude damit.
Tschüss.